Jesus Christus, ich danke dir, dass ich an diesem Ort und von dieser Kanzel aus den wirklich herrlichen, kostbaren Glauben mit meinen Geschwistern teilen darf, dass ich da nicht alleine bin, sondern dass wir gemeinsam uns an diesem Evangelium erfreuen dürfen, dass es für uns gemeinsam eine herrliche Wahrheit ist, die uns antreibt. Ich danke dir dafür, dass ich heute mitteilen darf, dass ich heute auslegen darf, dass ich heute dienen darf. Das ist ein Vorrecht. Und zugleich, Herr, so wie ich heute den ganzen Tag schon gebetet habe, Herr Jesus Christus, dein Evangelium, wenn du Licht schenkst, wenn du Verständnis schenkst, es ist so einfach. Es ist so einfach, es ist so hell und schön und wunderbar. Und trotzdem vermag es, und wenn kein Licht da ist, wenn kein Verständnis da ist, dann ist es so komplex und so schwierig. Und mein Gebet, Herr, wenn wir heute wieder dein Evangelium in dieser Kompaktheit anschauen dürfen, Herr, dass du diese Einfachheit aufzeigst, wie einfach es ist, an dich zu glauben und was es wirklich einfach ausmacht, woran wir bleiben müssen und nicht zur rechten und nicht zur linken wanken. Offenbare du dich durch deinen guten Heiligen Geist und zeig uns mehr und mehr die Herrlichkeit deiner selbst, deines Evangeliums, was es beinhaltet und vor allem, was es eben nicht beinhaltet. Und vor allem, Jesus, vor allem, dass es in unserem Leben zur Auswirkung, zu Kraft wird, zum Glauben, das wirklich in den guten Werken sich mündet. Ich bitte dich, Jesus, in deinem wunderbaren Namen, im Glauben, Herr, dass du gerne gibst. Amen. Ihr Lieben, wir studieren gerade den Galaterbrief. Ich lade euch ein, mit mir diesen Brief aufzuschlagen. Galaterbrief, wir sind im zweiten Kapitel und machen gerade die Verse 11 bis 21 durch. In die ersten Verse, also Verse 11 bis 13, habe ich euch in der letzten Bibelstunde mit hineingenommen. Heute wollen wir dann weiter ab Vers 14 bis 21 lesen oder uns durcharbeiten, bevor ich euch die Verse vorlese, ganz kurz nochmal mit hineinnehmen. Der Galaterbrief ist eine Kampfschrift. Paulus kämpft um das Evangelium. Warum? Weil die Wahrheit des Evangeliums auf dem Spiel steht und die Gefahr da ist, dass das Evangelium verdreht wird. Darum kämpft er so intensiv für die Wahrheit des Evangeliums. Inwieweit steht die Wahrheit auf dem Spiel? Wo ist es gefährlich? Warum muss er kämpfen? Weil gerade in die Gemeinden Galatien, und darum schreibt an die Lehrer hineingekommen sind, die versucht haben, in das Evangelium das Gesetz wieder zu integrieren. So, die haben das Gesetz und das Evangelium versucht wieder zusammenzubringen und nicht nur einfach zusammenzubringen. Die sind so weit gegangen, dass sie gesagt haben, um das Evangelium der Gnade erfahren zu können, müssen wir das Gesetz halten. So, der Gedanke ist der, dass wenn wir die Gnade in Jesus Christus erleben wollen, dann müssen wir vorher das Gesetz halten. Das heißt, die Gnade bekommen wir durch das Gesetz, durch unsere Werke. Paulus kämpft intensiv dagegen und er erkennt die Gefahr, er erkennt den Angriff und schreibt diesen Kampfesbrief. Er tut das, indem er das aufzeigt, welches Evangelium er verkündigt, woher er das Evangelium hat. Das ist das gleiche Evangelium, das Jesus auch den Aposteln gezeigt hat. Und dann sind wir jetzt in diesem Abschnitt ab Vers 11, da zeigt er, was dieses Evangelium eigentlich ist. Hier bekommen wir eine gute, klare, deutliche Zusammenfassung, was das Evangelium bedeutet. Er gebraucht ein Ereignis. Er zeigt anhand eines Ereignisses, das er mit Petrus erlebt hat, was es bedeutet, für das Evangelium zu kämpfen. Ein paar Verse vorher, im Kapitel 2, hat er gesagt, dass er schon einmal denjenigen, die aus der Beschneidung waren, keine Stunde nachgegeben hat, weil er gesehen hat, wenn er ihnen nachgibt aus der Beschneidung, aus dem Judentum, dass dann die Wahrheit des Evangeliums bei ihnen nicht verbleiben werde. Und er hat gesagt, er hat nicht nachgegeben. Das hat er in Kapitel 2 in Vers 4 gesagt. Ab Vers 5 hat er bezeugt, dass, in Vers 6 hat er bezeugt, dass er keine Person ansieht. Das heißt, bei der Verteidigung des Evangeliums geht nicht um irgendwelches Ansehen und geht nicht um welche Person, sondern da steht die Wahrheit auf dem Spiel. Und dann macht er ein Beispiel. Und genau das, es gab eine Situation, die hat sich in der Gemeinde an Antiochia zugetragen. Nur damit wir nicht verwirrt werden, es gibt zwei Antiochia in der Gemeinde. Eine Gemeinde in Syrien und eine in der Landschaft Galatien. So dass, wenn man dann die Apostelgeschichte muss, kann man da ein bisschen unterscheiden. Das ist jetzt aber für uns nicht so entscheidend. Auf jeden Fall in der Gemeinde in Antiochien, ich denke, dass es in Syrien war, hat sich ein Vorfall ergeben mit dem Petrus. Und er zeigt jetzt anhand dieses Beispiels, er greift es auf, er erinnert sich dran und zeigt den Galatern eben, was es bedeutet, für die Wahrheit zu kämpfen, damit die Wahrheit bleibt. Und wenn es sogar in Konflikt mit angesehenen Personen da gerät. Er zeigt diese Aspekte, oder er zeigt auf, dass selbst wenn sogenannte, oder wenn angesehene Personen, wenn sogar Aposteln sich irren und falsche Wege gehen und das Evangelium durch das, was sie tun, wenn sie da nicht gerade und klar ausgerichtet sind, dann ist das Ansehen der Person, spielt keine Rolle mehr. Dann muss man sogar einem Petrus widerstehen und einem Petrus ins Angesicht ihm die Wahrheit, wieder an die Wahrheit erinnern. Und das ist ein Beispiel, anhand dem Paulus aufzeigt, was bedeutet für das Evangelium zu kämpfen und vor allem aber auch, für was für ein Evangelium kämpfen wir? Was ist das Evangelium? Wo dürfen wir weder zu Rechten und zu Linken ausweichen? Und das sind die Verse 11 bis 21. Und ich möchte sie euch vorlesen, damit wir sie im Geist vor unseren geistlichen Ohren und Augen haben. Und dann gehen wir dann dadurch. Ab Vers 11. Als aber Kephas von Antiochien kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hat er mit ihnen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er die aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihnen heuchelten auch die übrigen Juden, sodass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du die Nationen, jüdisch zu leben? Wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder befunden wurden, ist dann also Christus ein Diener der Sünde? Auf keinen Fall. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Es gibt in der Schrift einige so kompakte Stellen, in denen Paulus das Evangelium wirklich in wenigen Versen entfaltet. Eine herrliche Stelle ist im Korintherbrief, Kapitel 5. Und eine andere Stelle in kompakter Weise ist, das ist das, was wir hier im Galaterbrief haben, was ich euch gerade gelesen habe, in einer herrlichen Art und Weise. Und ich gehe mit euch hier durch und hoffe, dass unser Verständnis vom Evangelium hier dadurch vertieft wird und klarer wird, und vor allem, dass wir auch verstehen, wie wir in diesem Evangelium leben, miteinander leben. Dieser Vorfall, Paulus schildert ihn ab Vers 11, er erzählt eben von diesem Ereignis mit Kephas, mit einem dieser Angesehenen in Antiochia. Und was ist da passiert? Warum musste Paulus ihm ins Angesicht widerstehen? Ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern, was es bedeutet, dass er ihm ins Angesicht, ich sehe gerade euch ein bisschen unscharf, jetzt sehe ich auch, dass ihr mir wieder gut gesinnt seid. ich muss ja eure Reaktion sehen. Warum musste Paulus ihm ins Angesicht widerstehen? Oder was bedeutet ins Angesicht? Das heißt, er hat es nicht heimlich getan, er hat nicht hinter dem Rücken über ihn gesprochen, sondern dieser Vorfall war so dringend und so wichtig und so entscheidend, er musste ihm von Angesicht zu Angesicht. Also er hat ihn öffentlich und beziehungsweise auch persönlich mit diesem Thema konfrontiert und hat gesagt, Petrus, so nicht. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, das ist ein gutes Beispiel, was bedeutet, wenn das Evangelium auf dem Spiel steht, das Ansehen der Person nicht zu fürchten. Ich habe, wie gesagt, darüber nachgedacht, würde ich mich trauen, dem Petrus dann ins Gesicht zu sagen, Petrus, so nicht, ich weiß es nicht. Also jetzt denke ich vielleicht ja, aber würde ich vor Petrus stehen, vielleicht dann nicht. Paulus widerstand dem Petrus, weil er so von der Wahrheit des Evangeliums überzeugt war und weil er diesen Auftrag hatte und weil er, wie gesagt, kein Ansehen der Person hatte. Er kämpfte für das Evangelium und für Christus. Und darum hat er sich ihm in den Weg gestellt. Aber nochmal, ich betone, in einer guten Art und Weise, nicht verleumderisch, nicht hinter dem Rücken, nicht tratschen und die Gemeinde gegen Petrus aufbringen und sagen, wieso macht ihr das, was Petrus macht? Und Petrus hat doch, wisst ihr nicht, was er getan hat? Und hat nicht angefangen, hintenrum eine Stimmung zu erzeugen, die dann Petrus diskreditieren und in Verruf bringen sollte. Das hat er nicht getan. Das ist ein gutes Beispiel, um zu lernen, wie man mit der Wahrheit kämpft und letztendlich dann aber auch, auch die Person gewinnt. Dann hätte er es nicht ins Angesicht ihm das gesagt, dann wäre bestimmt schwieriger gewesen, dass sie die Bruderschaft gelebt hätten. So, Petrus hatte den Paulus auch nach diesem Vorfall geschätzt und die haben gemeinsam gedient und er hat ihn auch lobenswert in seinen Briefen dann erwähnt. Das hat nichts dazu beigetragen, dass die Beziehung zerstört worden ist. Und ich bin mir sicher, ein Grund war, weil er es ihm ins Angesicht gesagt hatte. Petrus hätte auch dann sagen können, nee, Paulus, stimmt nicht, und hätte sich verteidigen können und rechtfertigen können. Petrus hat sich nicht verteidigt, nicht rechtfertigt. Warum? Weil er sich überführt sah und er wurde überführt. Warum? Das zeigt Paulus auf und schreibt auf, auf welche Art und Weise Paulus Petrus von seinem Fehlverhalten überführt hat. Also er widersteht ihm, weil sein Verhalten ihn verurteilt hat. Also nicht seine Lehre, nicht das, was Petrus sagte, war falsch, sondern was Petrus tat, war falsch. Er hatte das eine gepredigt und das andere hat er gelebt. Und das war ein Widerspruch. Und zwar, er hat ein Evangelium verkündigt, aber in seinem Verhalten hat er nicht das Evangelium gelebt, sondern gegen das Evangelium gehandelt. Und hat die Zäune, die im Evangelium abgebrochen worden sind, hat er wieder angefangen aufzurichten. Nur durch ein Verhalten. Was war die Motivation für dieses komische Fehlverhalten des Petrus? Warum hat er sich so verhalten? Er hatte Furcht gehabt von denen, die aus der Beschneidung waren, die von Jakobus kamen. Das sind ein paar Dinge, die ich jetzt wiederhole, aber ich denke, es ist wirklich gut, wenn wir uns nochmal daran erinnern. Was hat Petrus getan? Er war fest davon überzeugt, dass in Christus Jesus und in Evangelium das Gesetz keine Grundlagen mehr für die Gemeinschaft hat, das Gesetz überhaupt keine Grundlage für die Gerechtigkeit hat und für die Rettung hat. So, allein aus Glauben ist man gerechtfertigt und geheiligt und vor Gott rein. Das ist das Wesen des Evangeliums und unseres Glaubens. Und darum konnte ein Jude genauso Gemeinschaft mit einem Heiden haben, ohne Angst zu haben, sich zu verunreinigen. Denn er ist ja an das Gesetz ja nicht mehr gebunden. Und selbst wenn er mit dem Heiden dann ist, er wird nicht unrein, weil er durch den Glauben rein ist und rein gemacht wird in Jesus Christus. Also die Gemeinschaft ist möglich allein durch den Glauben und eben nicht durch die Reinigung in und durch das Gesetz. Petrus glaubte das, er lebte das und darum kam er nach Antiochia und hatte Gemeinschaft mit den Heiden, die eben nicht im Gesetz gelebt haben, die nicht auf rituelle Waschungen geachtet haben, die nicht koscher geschlachtet haben und all diese Dinge nicht beachtet haben. Und er hatte überhaupt kein Problem, mit den Gemeinschaft zu haben, ob in den Häusern oder dann aber auch bei dem einen Liebesmahl, bei dem Gemeinschaftsmahl. Das war für ihn kein Problem. Er hatte keine Gewissensprobleme gehabt. Es ist nicht so, dass Petrus dann sagt, Mann, was mache ich, darf ich nicht? Nein, er war davon überzeugt, dass er es darf. Bis zu einem Zeitpunkt, bis dann eben aus Jerusalem Gemeinde, die kamen, die eine Partei bildeten, eine Gruppe bildeten, die forderten nämlich, man soll sich beschneiden lassen. Man muss sich beschneiden lassen, sonst kann man nicht vor Gott rechtfertigt und gerettet werden. Sie forderten mit der Beschneidung eben nicht nur den Eintritt zum Judentum, sondern eben die Notwendigkeit des Halten des ganzen Gesetzes. Und sie sagten, das ist notwendig, die Heiden sollten das auch tun. Also sie kamen und sie kamen von Jakobus. Erinnert euch nochmal, nicht weil Jakobus sie sandte, das bedeutet aus der Jakobusgemeinde. Die kamen aus Jerusalem. Und sie kamen da an und auf einmal hat Petrus Angst gehabt. Wisst ihr nochmal, warum er Angst gehabt hat? Vor was fürchtete er sich? Nicht unrein zu werden, er fürchtete sich vor Verleumdung. Er hat gesagt, oh, wenn sie mich sehen, dass ich mit den Heiden rede und zurück nach Jerusalem gehe und dann das alles erzählen, dass ich jetzt mit den Heiden so Gemeinschaft habe, dann werde ich unter den Juden verrufen sein. Dann werden die Juden sagen, ich bin unheilig, ich bin unrein und werden mit mir keine Gemeinschaft mehr haben. Aber er sah sich doch da als der Apostel der Beschnittenen. Also wenn die aus der Beschneidung in Jerusalem anfangen, über ihn schlecht zu reden und sagen, schaut mal, wie Petrus lebt, der Sünder, der lebt ja mit den Sündern, hat Petrus gekniffen und gesagt, okay, solange die hier aus dieser Beschneidung da sind, ziehe ich mich zurück und gebe ihnen keinen Grund, mich zu verleumden, mich angreifbar zu machen. War das richtig, was er da getan hat? Es war nicht richtig, es war gefährlich. Damit stand das Evangelium auf dem Spiel und das Zeugnis des Evangeliums. Warum? Warum war das so gefährlich, was Petrus da getan hat? Warum stand Paulus dann sofort auf und hat ihm ins Angesicht widerstanden und ihm seinen Fehler aufgezeigt? Warum war das so gefährlich? Weil er durch sein Verhalten heuchelte. Liebe Geschwister, Petrus heuchelte. Man muss wissen, wer hat hier geheuchelt? Es geht jetzt nicht um die aus der Beschneidung, dass die geheuchelt haben. Es geht nicht darum, die Christen, dass die geheuchelt haben, von den Heiden, sondern hier geht es darum, dass Petrus geheuchelt hat. Was hat Petrus da getan? Inwieweit war sein Verhalten ein heuchlerisches Verhalten? Heucheln ist das, wenn man heuchelt etwas vor, indem man etwas vorgibt zu sein, was man nicht ist. Was hat Petrus getan? Er hat vorgeheuchelt, er lebt jüdisch, er lebt nach dem Gesetz. Er hält das Gesetz und ist rein. Und das hat er vorgeheuchelt für wen? Für die aus der Beschneidung. Für die in Jerusalem, damit sie ihn bloß nicht schlecht über ihn reden. Aber in Wahrheit lebte nicht unter dem Gesetz. In Wahrheit war er an das Gesetz gar nicht gebunden und musste gar nicht so leben. Aber damit er bei den anderen dieses Ansehen hat, hat er das geheuchelt. Es war nicht wahrhaftig. Liebe Geschwister, wir kennen oft die Wahrheit und wissen, was die Wahrheit bedeutet. Aber dann denken wir, aber wenn ich das sage oder das mache, wie kommt das rüber? Was werden sie über mich sagen? Ja, die verstehen es ja nicht und dann werden sie es verdrehen und dann werden sie darüber reden und sagen, oh, schau mal, was bei denen da los ist. Schau mal, was er sagt, schau mal, was er lehrt. Und dann macht man sich Sorgen um die, die einen verleumden. Und wegen diesen Verleumdern beginnt man von der Wahrheit Abstriche zu machen. Beginnt man sich zu verdrehen, zu verbiegen. Man beginnt etwas zu tun und so zu handeln, obwohl man davon nicht überzeugt ist. Obwohl man von seiner Erkenntnis und von seinem Verständnis nicht in dieser Wahrheit steht. Beziehungsweise man hat die Freiheit, aber nach außen hin, damit bloß außen niemand dann, ich sage so, damit man hat dann Angst, oh, wenn dann heißt, ein Bettringer das und das gesagt und das gelehrt. Also machen wir lieber das oder machen wir lieber das nicht. Obwohl wir von unserer Kenntnis die Freiheit und die Erkenntnis haben. Aber uns ist das Ansehen und die Meinung anderer wichtiger als die Wahrheit. Das ist Heucheln. Wenn ich hier vorne stehe und sage, wenn ich das hier lehre, nur als Beispiel, Juden und Heiden sind eins und was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. In aller Konsequenz. Und wenn ich weiß, wenn ich das sage, glaubt mir, es gibt viele, die das nicht gefallen werden. Und sie werden das nehmen und das verbreiten und sagen, wisst ihr, was der Wille lehrt? Und ab diesem Moment sind viele, viele Kanzeln für mich verschlossen. Ich darf nicht mehr predigen. Obwohl ich auf ihnen oft gepredigt habe, darf ich nicht mehr. Jetzt kann ich mir überlegen, damit mir diese Kanzeln offen bleiben, tue ich so, als ob ich die Trennung mache. Ich heuchle vor, dass ich mit ihnen übereinstimme. Ich tue das und sage das und lehre, was sie sagen, obwohl ihnen ins Geheime. Ich sage, nee, aber eigentlich nicht wahr. Aber, weißt du was, sonst lädt mich ja keiner ein. Sonst kann ich ja da nicht hin. Die Spenden gehen zurück. Also, lass uns so tun, als ob, obwohl wir in Wahrheit von etwas anderem überzeugt sind. Das ist, was Petrus getan hat. Er war überzeugt von der Wahrheit, aber um der Konsequenzen willen, was denn die Leute über ihn dachten. Er fürchtete die aus der Beschneidung, was sie daraus machen werden. Und da sagte er, okay, dann verbiege ich mich halt. Nun, das ist das eine, dass Petrus sich verbog und die Wahrheit nicht für die Wahrheit eingestanden ist. Übrigens, nicht nur einmal ist das ihm passiert. Wie gut, dass die Gnade in der Gnade ist, oder? So, das ist das eine. Das andere, und das ist das Gefährliche, warum Paulus es jetzt so tut, was er tut. Schaut mal Vers 14, ich nehme euch jetzt mit hinein. Nein, ich muss doch Vers 13, eigentlich Vers 12. Was geschah? Sein Verhalten hatte die Folge, dass alle anderen Juden genau das Gleiche anfangen zu tun, was er getan hat. Und sogar einer seiner engsten Mitarbeiter, von dem er wahrscheinlich gedacht hat, der ist fest, dass sogar Barnabas hat sich dann mit fortreißen lassen in diese Heuchelei. Das heißt, Barnabas hat sich auch zurückgezogen. Und die Juden, das heißt die Christen, die Gemeinde bestand aus Judenchristen und Heidenchristen. Sie waren eins. Jetzt kommt Petrus und die haben alle Gemeinschaft und genießen das und freuen sich. Jetzt kommen die aus der Beschneidung und fordern die Einhaltung des Gesetzes. Sie kommen da und nicht einfach nur Juden, sondern Juden, die behaupten, diesen Christen aus Jerusalemer Gemeinde. Sie kommen und jetzt beginnt Petrus, Kompromisse einzugehen. Und das hat Auswirkungen für wen erstmal? Für die Juden. Denn die sagen, wenn Petrus das tut, dann muss ich das ja auch tun. Und bis dahin haben sie die Juden gedacht, wir können mit ihnen Gemeinschaft haben. Das ist überhaupt kein Problem, keine Sünde. Und auf einmal dürfen wir das nicht mehr. Aber wenn Petrus es nicht tut, dann darf ich das ja auch nicht tun. Dann begann der eine und der andere sich genauso wie zurückzuziehen und auf einmal wurde die Gemeinschaft in der Gemeinde in der Kirche gespalten. Da wurden auf einmal zwei Gruppen. Das waren die Reinen und die Unreinen. Das waren die Juden und waren die Heiden da. Sogar Barnabas, der Mitarbeiter, der eigentlich das mit Paulus überall verkündigt hatte, begann hier auch faule Kompromisse zu machen. Und darum stand Paulus auf. Jetzt Vers 14. Vers 14. Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten. So, Paulus hat dieses Verhalten beobachtet. Das geschah nicht nach einem Sonntag. Das geschah nicht nur bei einer Gelegenheit. Das war ein Vorfall, der sich über längeren Zeitraum ereignet hat. Es ist nicht so, dass als Petrus dann auf einmal aufgestanden ist und gegangen ist, Paulus sofort aufgesprungen ist und gesagt, stopp. Es hat sich ausgebreitet. Der hat es auch getan. Und Paulus ist in der Gemeinde und merkt, was passiert hier? Und er beginnt zu beobachten und schauen, dass alle das, was Petrus getan hat, sie machen ihm nach. Selbst sein Mitarbeiter macht es auch. Und irgendwann mal, als ich das sah, das heißt nicht nur einmal, also nur eine Situation, als ich diese Situation betrachtete, als ich sah, was da gerade in Antiochien passiert, musste ich handeln, sagt Paulus. Habe ich gehandelt? Was hat er getan? Oder warum musste er handeln? Und jetzt schaut mal, dass sie nicht den geraden Weg der Wahrheit des Evangeliums wandelten. Sie wandelten nach dem Evangelium, aber nicht gerade. Krumm. Sie haben versucht, auf krummen Wegen das Evangelium zu leben. Sie haben sich das Evangelium angepasst. Je nach Situation, nach Kontext, haben sie versucht, dieses Evangelium entweder jüdisch zu machen oder heidnisch zu machen. Da haben sie das versucht, das Gesetz wieder zu integrieren und sagen, ja, aber ist doch wichtig und notwendig. Und wenn es für die wichtig ist, dann ist es für uns auch wichtig. Und Paulus kämpft, und das ist es, es gibt nur einen Weg, und wir wissen, dass es eine Person ist. Es wird gleich deutlich, spätestens ab Vers 15 und 16, dass es hier um eine Person geht, nicht um ein theologisches Konzept, nicht um Kultur, darum geht es nicht. Nicht um Argumente für und dagegen, es geht um eine Person. Entweder glaubt man an sie, man kennt sie oder nicht. Und wenn man an diese Person glaubt, dann hat es Auswirkungen auf mein Leben, wie ich das lebe. Ob ich zum Beispiel das Gesetz halten muss oder eben nicht, hat was mit dem Verständnis und mit der Erkenntnis oder mit meinem Glauben gegenüber Jesus Christus. Habe ich Jesus wirklich erkannt? Habe ich ihn wirklich verstanden? Paulus sagt, das ist kein gerader Weg. Das ist so. Rumeiern, würde man das heute nennen. Petrus hat da rumgeeiert und verführte und brachte viele dazu, dass sie mit ihm auch rumgeeiert sind um das Evangelium. Das heißt, die Ausrichtung war nicht mehr klar. Bestimmte Wahrheiten standen nicht fest. Die Wahrheit ist eine Person, die ist absolut. Ich habe jetzt am Sonntag war ich unterwegs und sprach mit einem jungen Bruder, der jetzt seit 5 Jahren Christ ist. Hat mir erzählt, wo er herkommt, Philosophie und andere Strömungen. Ein hochintelligenter junger Mann, der sich intensivst auf intellektueller Ebene sich mit vielen Wahrheiten beschäftigt hat, aber dann hingeführt wurde zum Evangelium. Und er erzählte mir von der Glückseligkeit, von der Freude des Glaubens an Jesus Christus. Und er kam zum Glauben und dann fing er weiter genau das zu tun, wie er vorher nach der Wahrheit geforscht hat, hat er sich ein Standardwerk geholt, ein Buch über Glaubensgrundlagen von einem, ich sage jetzt nicht wem, ist egal, und hat alle Themen durchgearbeitet des christlichen Glaubens. Was lehren die, was lehren die, was sagen die, was sagen die? Und dann sagt er mir, wir sprachen miteinander nach dem Gottesdienst, sagt er, Wille, als ich zum Glauben kam, brannte in mir die Liebe zu Jesu. Es brannte in mir. Und ich bin zum Glauben gekommen und für mich war es so klar, es gibt nur eine Wahrheit. Warum? Weil überall, wo ich war, in ganz Philosophien, das war alles Grauzonen und man konnte es entweder so sehen oder so sehen oder so sehen. Es gab nicht die eine absolute Wahrheit. Und dann kam ich zum Glauben an Jesus Christus und dann war es für mich wie, es gibt eine absolute Wahrheit. Und dann fing er an, dieses Theologiestudium zu betreiben und was kam? Ja, der eine sagt, das ist die Wahrheit und der andere sagt, das ist das. Und die Dispensationalisten das, die Arminianisten das, die Lutheraner das, die Calvinisten das. Und er sagte, und jetzt habe ich den Eindruck, es gibt nicht die eine Wahrheit. Und er sagt, in mir brennt nichts mehr. Ich verstehe es nicht mehr. Wo ist die Liebe, wo ist die Freude? Und ich sage, weißt du warum? Du hast Christus aus den Augen verloren. Bei all deinem Theologiestudium, bei all dem Forschen und Abgleichen, Argumente für, du prüfst es nicht anhand von Christus. Ich habe ihm ein Beispiel gegeben, an einem Punkt, wo und er sagt, guck mal, das bedeutet es, an Christus zu prüfen. Ich hoffe so sehr, dass das Feuer wieder anfängt wieder zu brennen. Wenn man muss zu Christus zurück, Christus so wieder vor Augen haben, wie man ihn vor Augen gemalt bekommen hat. Und von diesem Bild muss man alles prüfen, ob das passt oder nicht. Das hat Paulus permanent getan. Und er sagt, das, was ihr macht, das hat nichts mit Christus zu tun, den wir euch von Anfang an vor Augen gemalt haben. Das sagt er später, Kapitel 3. Oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert? Denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt worden ist. Ihr habt dieses Bild verloren oder es ist verschoben oder es ist verdunkelt oder vermalt, was auch immer. Aber dieses eine Bild, das wir euch so klar vor Augen gemalt haben. Petrus verlor es aus den Augen, worauf es ankommt. Und jetzt macht Paulus Folgendes. Er sagt, also als ich das sah, dass die Wahrheit hier nicht mal als reine Wahrheit gepredigt und gelebt wird, nicht gepredigt, gelebt wird, stand er auf und was hat er getan? Und dann heißt es, sprach ich zu Kephas. Interessant, oder? Zu Kephas, zu Petrus. Er sagt nicht, ich sprach zu der Gemeinde, ich sprach nicht zu Barnabas, zu den Juden, sondern ich sprach zu Kephas. Warum zu Kephas? Weil er es angefangen hat. Er war derjenige, der alle hinter sich gezogen hat. Er war die Säule der Gemeinde. Er war der Angesehene, er war der Apostel. Und das, was er sagte, das galt. Ob sie es verstanden haben oder nicht. Wenn Petrus es sagt, wenn Petrus es tut, dann muss es richtig sein. Liebe Geschwister, in aller Ehrfurcht und Dankbarkeit und null Überheblichkeit, ich will nicht gegen Petrus reden. Aber das sei ferne. Aber wenn wir auf Menschen schauen, dann schauen wir auf Petrus. Und dann können wir uns nicht vorstellen, dass ein Petrus fehlte. Obwohl die Evangelien uns deutlich gezeigt haben, er ist auch fehlbar. Wenn wir aber auf Christus schauen, das ist der nicht fehlt. Der ist unfehlbar. Jetzt schauen aber die auf Petrus. Natürlich, er war der Apostel. Er hat mit Jesus das alles erlebt. Ganz ehrlich, was würde ich geben, mit Petrus ein paar Minuten zu haben? Ganz ehrlich. Ich würde echt viele Jahre meines Lebens wäre ich bereit einzubüßen, dass ich sage, okay, ich sterbe 10 Jahre früher. Wenn ich etwas Zeit gehabt hätte, jetzt, ich würde mit Petrus mich hinsetzen und sage, erzähl mal. Überlegt mal, ein Augenzeuge. Jetzt verstehe ich, dass viele Nachfolger, Kinder Gottes, natürlich als Petrus kam, ja, das ist das Ereignis schlechthin. Petrus, wie hat Jesus ausgesehen? Welche Augenfarbe? Weil er hat es gesehen übrigens, gell? Er könnte ihn malen, wenn er malen könnte. Was hat er am liebsten gegessen? Nicht, dass das mich wirklich interessieren würde. Ich würde andere Fragen stellen. Ich würde meine Bibel und sagen, fangen wir an. Erste Buch Mose. Ich kann mich erinnern, gelesen zu haben, dass Jesus, als er auferstanden ist, euch die Schrift öffnete, dir auch, Petrus. Wie hat er es getan? Was hat er dir alles geöffnet? Bitte sag's mir. Glaub mir, ich verstehe das. Und jetzt ist aber trotzdem, bei all der Hochachtung, Ehre dem Ehre gebührt, spielt keine Rolle. Wenn da auf einmal aber die Person Jesu aus dem Blick gerät und das gegen das Evangelium Jesu etwas ankommt, dann spielt keine Rolle, ob ihn gesehen hat oder nicht. Da sagt Paulus, da könnte sogar ein Engel vom Himmel kommen, Gabriel. Wenn er Gabriel etwas anderes lernen würde, er wäre verflucht. Also, jetzt spricht er zu Petrus. Erstens, weil er es angefangen hat. Zweitens, weil er die Persönlichkeit schlechthin ist. Sie folgen ihm. Also geht er zu ihm. Und jetzt was macht er? Er spricht zu ihm vor allen. Warum? Wäre es nicht besser, wäre das nicht rücksichtsvoller, wäre das nicht diplomatischer, wenn er gesagt, Petrus, kannst du mal vorbeikommen, ich habe etwas Wichtiges zu sagen. Du, ich sehe, das, was du da machst, ist echt nicht okay, bitte lass das sein. Unter 4 Augen, oder? Wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann sagst du ihm unter 4 Augen, wenn er nicht hören will, wir kennen den Weg. Wäre das nicht der richtige Weg gewesen? Warum macht er das nicht? Warum sofort vor allen? Vor wen allen? Warum vor allen? Manche sagen, die Sünden, die öffentlich begangen worden sind, müssen auch öffentlich bekannt werden. Würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Das ist nicht der Punkt. Öffentlich gesündigt, öffentlich bekannt. Nicht öffentlich gesündigt, nicht öffentlich bekannt. Das ist kein geistliches Prinzip, das uns hier vermittelt wird. Darauf können wir uns nicht berufen. Aha, Petrus musste öffentlich, also musst du auch nach vorne. Das ist es nicht. Warum alle? Weil alle ihm hinterhergeheuchelt haben. Versteht ihr? Er holt ihn nach vorne in der Versammlung und sagt, okay, wir müssen das jetzt klären. Warum? Die Gemeinde muss jetzt sehen, das ist falsch. Abgesehen davon, Paulus geht jetzt, kann nicht jedem Einzelnen ins Haus gehen und sagt, alles klar, falsch. Weißt du, was Petrus kommt? Falsch. Jedem Einzelnen erklären, was da jetzt falsch gelaufen ist. Er bringt es vor die Gemeinde, holt Petrus nach vorne und sagt, so Petrus, so nicht. Und alle hören das. Warum? Weil alle sich dieser Sünde schuldig gemacht haben. Die haben sich alle fortreißen lassen. Alle müssen korrigiert werden. Es ist nicht, Petrus wird vor allen bloßgestellt. Alle müssen ausgerichtet werden. Alle müssen korrigiert werden. Das ist der Grund, warum Petrus vor allen getadelt wird. Denn die haben sich mitreißen lassen. Sogar Barnabas hat sich mitreißen lassen. Und sie müssten alle ausgerichtet werden. Also es ist nicht nur Bloßstellung von Petrus, ist auch keine Bloßstellung. Es ist auch nicht nur die Korrektur von Petrus, auch wenn er nur zu Petrus spricht. Er spricht vor allen. Alle sollen es hören. Was sollen sie hören? Was ist die Wahrheit? Was ist das Evangelium? Sie müssen verstehen, dass ihr Verhalten gegen das Evangelium war. Alle mussten wissen, wo der Fehler liegt. Abgesehen davon, und das ist jetzt mal praktische, darum gibt es diese Kanzel hier. Darum gibt es diesen Ort. Einer meiner Vorbilder im Predigtdienst, er sagt, seine Überzeugung von Seelsorge ist, oder er hat gesagt, die Hauptaufgabe, die Hauptseelsorge, die ein Pastor betreibt, ist von der Kanzel. Von der Kanzel, das ist der Ort der Seelsorge. Nicht, dass man im Stimmelkämmerlein da auch nicht miteinander redet, aber wenn ich das jedem Einzelnen in der Gemeinde im Stimmenkämmern alles lehren müsste, ich würde zu nichts mehr anderem kommen. Das ist zentral. Guck mal, ich erreiche heute einige auf einmal. Ob ihr alle das versteht, der eine oder andere will bestimmt eine Rückfrage stellen. Ja, das macht ihr ja auch, ihr schreibt mir, ihr sprecht mich an und dann gehe ich drauf ein. Aber das ist der Seelsorgeplatz. Wir machen gerade Seelsorge. Von der Schrift. Ja, lassen wir uns ausrichten und ich hoffe, bete inständig. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Bibelstunde, ich will nicht lügen, aber gefühlt die Hälfte der Zeit zum Gebet verbracht, wie zum Studieren der Verse. Weil mir ist so klar, wenn der Herr das nicht klar offenbart und es ins Herz legt, und da kann ich reden, wie viel ich will. Und ich lese und denke, das ist so klar. Und dann habe ich aber alle Fragen, die ich auch kenne, und denke ich, oh Mann, Herr, warum sind das die Fragen? Warum ist das nicht klar? Und dann bete ich. Ich sage, Herr, bitte, wenn wir das durchlesen, wenn wir darüber reden, bitte offenbare. Dann gehe ich den nächsten Vers und denke ich, oh, ich muss wieder beten. Und dann bete ich und sage ich, Herr, bitte, bitte offenbare dich. Bitte lehr du und mach es deutlich. Vers 14, also, wir verstehen, warum Paulus hier für die Wahrheit kämpft, weil er den Weg der Wahrheit, den geraden, den klaren, den ausgerichteten Weg der Wahrheit gefährdet sieht. Liebe Geschwister, es ist erschreckend, aber es gibt tatsächlich Menschen, die sind davon überzeugt und die wissen die Wahrheit, aber die sagen, weil wir dann so viele verlieren, müssen wir Kompromisse schließen. Weil wir dann die Gruppe nicht mehr erreichen, müssen wir Kompromisse schließen. Weil wir die Gruppe nicht verlieren, müssen wir Kompromisse schließen. Im Wissen, was die Wahrheit ist. Das ist sehr gefährlich. Ich bin mir sicher, Paulus würde aufstehen und den nach vorne ziehen, zitieren und sagen, jetzt reicht's. So nicht. So nicht. Ich weiß, was die Wahrheit macht. Man verliert alle. Wenn Gott nicht Gnade schenkt und es nicht den Unmündigen offenbart, wird sich jeder daran stoßen. Für den einen wird das ein Ärgernis sein und für den anderen ein was sagt Paulus? Ein Anstoß, ja, ein Anstoß und ein Unsinn, ja. Ein Ärgernis und? Torheit, ich danke euch. Ein Torheit, der Begriff hat mir gefehlt. Was ist die Wahrheit? Was haben sie aufgegeben? Wo war es nicht mehr gerade? Jetzt beginnt er Vers 14 ab dem Punkt, wo es heißt, wenn du. Ich habe diesen Abschnitt, ich habe mir drei Punkte zusammengefasst. Wann muss man für die Wahrheit so kämpfen, wie Paulus zu kämpfen? Wann steht das Evangelium auf dem Spiel? Und ich habe drei Punkte aus diesen nächsten Versen für mich herausgearbeitet. Erster Punkt, das zeige ich euch gleich, wenn ein Zwang ist, jüdisch zu leben, wenn ein Zwang aufgelegt wird, bestimmte Dinge zu tun, wenn das ist, dann ist es nicht mehr der Wahrheit dienen. Das Zweite ist, wenn das Gesetz wieder aufgerichtet wird, dann ist es auch nicht mehr der gerade Weg der Wahrheit. Und das Dritte ist, wenn die Gnade und das Sterben Jesu ungültig gemacht wird. Wenn diese Dinge passieren, das heißt, wenn ein Zwang aufgelegt wird und sagt, du musst bestimmte Dinge tun, sonst kannst du die Gnade für dich nicht in Anspruch nehmen, sonst kannst du nicht gerettet werden, wenn du nicht das tust oder das, spielt keine Rolle jetzt. Wenn das passiert, dann steht das Evangelium auf dem Spiel und dann geben wir keine Minute nach. Werden wir ins Angesicht, egal wer es ist, ins Angesicht widerstehen. Wenn jemand kommt und das Gesetz wieder anfängt aufzurichten, durch welche Hintertür auch immer, und sagt, das ist notwendig, das gehört dazu, dann werden wir aufstehen und ins Angesicht widerstehen und sagen, so nicht. Und das so öffentlich tun, damit die ganze Gemeinde weiß, so nicht. Und wenn dann die in der Konsequenz der Lehre und des Wandels die Gnade und das Sterben Jesu für ungültig oder für ja, ungültig gemacht wird, das heißt, wenn man zu Ende denkt, und das ist, was Paulus macht, und ich werde euch damit hineinnehmen in diese Verse, wenn man Jesus' Werk in die Mitte stellt und dann diese verschiedenen Lehren nimmt und konsequent durchgeht und von dieser Lehre hingeht und sagt, ja, aber dann bräuchte Jesus ja gar nicht mehr sterben. Wenn man zu der Erkenntnis kommt oder sagt, wenn man sagt, ja, aber das Sterben Jesu allein, das ist ja okay, aber es braucht ja noch andere Dinge. Das heißt, wenn das Sterben Jesu und die Gnade allein nicht mehr genügt, wenn es zu wenig ist, wenn es nicht ausreicht, dann macht man das Sterben und die Gnade Jesu ungültig. Und Paulus sagt, ins Angesicht widerstehen. Das sind die drei Punkte, die beginnen bei Paulus, oder Paulus beginnt sie, indem er schreibt, wenn, und dann kommt eine Entfaltung. Dreimal wenn, zeige ich euch, in dem Vers 14, das erste wenn. Schaut mal mit mir das heute an noch. Wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du denn die Nationen jüdisch zu leben? Wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Mal bis dahin, ja? Schaut mal, was sagt Paulus? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass das für die aus der Partei der Beschneidung, die aus Jerusalem war, ein kleiner Schock war. Als Paulus sagte, Petrus, er spricht jetzt ihn an, jetzt haben wir eine Konfrontation. Jetzt, was hat Paulus Petrus öffentlich vor allen gesagt? Was hat er denn gelehrt? Was hat er gesagt? Er beginnt, wenn du, wer du? Petrus. Es geht um sein Fehlverhalten. Wenn du, Petrus, der du ein Jude bist, was bedeutet das? Der du ein Jude bist, Paulus redet von Naturjude. Das heißt, von seiner Physis, von seiner Abstammung, von seiner Herkunft. Wenn du ein leiblicher Nachkomme Abraham, Isaac, Jakobs, wenn du in dieser Linie bist, nach dem Fleisch, nach ein Jude bist, deiner Herkunft nach, deiner Nationalität nach, so mit allen Begriffen, ihr versteht, sagt, wenn du ein Jude bist, also du bist ein Jude, du bist ja kein Heide, ja, hast ja einen jüdischen Hintergrund, ja, das habe ich. Wenn du ein Jude bist, und dann schaut mal, was Paulus sagt, wie die Nationen lebst und nicht wie ein Jude. Allein diese Stelle müsste reichen für alle falschen Lehrer, die behaupten, wir müssen jüdisch leben. Wenn Petrus, ein als Apostel der Juden, der Beschnittenen, als Zeugnis der Schrift haben, wie Paulus sagt, vor allen, damit alle hören, Petrus, du lebst ja gar nicht jüdisch. Versteht ihr? Petrus hat nicht jüdisch gelebt. Er hat es nur dann getan, wenn er bei den Juden war. Aber Petrus selbst hat diese Lebensweise abgelegt. Warum? Er kam zum Evangelium, kam zur Erkenntnis der Wahrheit. Die aus der Beschneidung kamen, hat er geheuchelt. Aber eigentlich von seiner Überzeugung, von seinem Lebensstil, er war kein Jude mehr. Dieses Zeugnis gibt Paulus vor allen und vor Petrus. Petrus, gell? Du hast zwar jüdische Nachkommen, ein bisschen jüdische Abstammung, aber du lebst doch gar kein wie ein Jude. Du lebst doch wie ein Heide. Was bedeutet das? Du beachtest doch gar kein Gesetz mehr. Von Waschungen, rituellen Satzungen und Halten von Festtagen und. Das machst du gar nicht. Liebe Geschwister, Petrus hat es nicht getan. Wenn Petrus es nicht getan hat, warum sollen wir es tun? Ja gut, Petrus, wirst du sagen, ist nicht mein Vorbild. Ich darf hier Petrus nicht folgen, ist ja gefährlich. Es ist ein Zeugnis, Paulus sagt, Petrus, du bist ein Jude und du hast verstanden und du lebst gar nicht jüdisch. Das machst du gar nicht. Und dann sagt er, jetzt schaut mal, das machst du selbst, also du machst es nicht. Aber wie zwingst du denn die aus den Nationen, das griechische Wort ist jetzt hier Ethne, also die Nation, die Völker, die eben nicht jüdische Abstammung sind, alle, somit übrigens wir auch, ja? Wie zwingst du sie, aber jüdisch zu leben? Versteht ihr die Heuchelei? Das ist das Heuchlerische, was Paulus gesehen hat. Petrus, du selbst lebst nicht, aber erwartest es von den anderen, dass sie das tun, oder? Das ist Heucheln. Das ist Heucheln, was Jesus permanent den schriftgelehrten Pharisäern vorgeworfen hat. Ihr erwartet das von dem ganzen Volk, dass sie rein und nach dem Gesetz leben, nicht stehlen, nicht lügen, nicht ehebrechen. Was macht ihr permanent? Ihr brecht jeden Tag das Gesetz. Dann zeigt ihr auf, was, wo, wie sie permanent ist. Das ist Heucheln. Das ist Heuchler. Matthäus 23, zählt mal, wie oft er da sie mit Heucheln als Heuchler tituliert. Oft genug. So, das ist, was Petrus hier in dem Fall, obwohl er lebt nicht so, aber zwingt jetzt die Heiden so zu leben, wie die Juden leben. Das heißt jüdisch, das heißt in dieser Kultur, das heißt im Gesetz, das heißt in der Überzeugung, ich bin nur dann vor Gott gerecht, wenn ich mich an alles halte. Nur dann bin ich gerecht und dann bin ich rein. Jetzt meine Frage, wie hat Petrus das, wie hat er sie gezwungen, das? Glaubt ihr, dass Petrus hingegangen ist? Okay, die kommen aus der Beschneidung. Auf einmal sagt er, oh, ich muss kurz ein anderes Skript holen. Ich habe eine neue Predigt. Ich sage, ihr sollt jetzt alle bitte reinleben. Nach dem Gesetz euch zurückziehen und. Wie hat Petrus die gezwungen? Ist Petrus hingegangen? Du sollst aber das Gesetz halten. Das sei ferne. Was hat Petrus getan? Er hat nichts gesagt, er hat nicht gelehrt. Was hat Petrus getan? Er hat etwas vorgelebt. Inwieweit hat Petrus durch sein Vorleben die anderen gezwungen, jüdisch zu leben? Die Heiden. Wie hat Petrus durch sein Verhalten die Heiden gezwungen, jüdisch zu leben? Wie hat er das getan? Nein. Er hat sich zurückgezogen und damit ein Signal gesendet. Ihr seid unrein, ich bin rein. Warum? Weil ich mich an bestimmte Vorschriften halte. Das. So, wer konnte mit Petrus dann noch Gemeinschaft haben? Wer konnte zu ihm kommen und sagen, Petrus, erzähl. Wer? Nur der genau das tut, was Petrus getan hat. Was? Sich zu reinigen, das Gesetz zu halten. Wenn du mit Petrus, wenn du mit einem Juden Gemeinschaft haben willst, was musst du tun? Halte das Gesetz. Das ist der Zwang. Er hat nicht gesagt, ihr müsst es alle tun. Das hätte Petrus niemals getan. Das wäre ein Widerspruch zu der Lehre. Und das hat er nicht getan. Er hat in seinem Heuchel, ihm war gar nicht bewusst, dass er durch sein Verhalten andere zwingt. Paulus hat es gesehen, Petrus hat es nicht gesehen. Petrus hat nicht mit dem Ziel, aha, wenn ihr mit mir Gemeinschaft haben wollt, haltet das Gesetz. Das hätte ihn niemals gefordert. Niemals. Ihm war nicht klar, dass sein heuchlerisches Verhalten aber diesen Zwang auflegt. Ist ja nur logisch, wenn er sich absondert und sagt, mit euch habe ich jetzt keine Gemeinschaft. Aber die sagen, aber Petrus, wir wollen mit dir Gemeinschaft haben. Und dann sagen sie die Heiden, ja, aber wie können wir? Okay, dann waren die Arztbesuche erstmal hoch. Und dann, versteht, was ich meine, hohe Beschneidungsquote in Antiochien. Auf einmal hat es lange gedauert, bis man was zum Essen bekam. Man musste alles verzehnten, alles reinigen, alles koscher schlachten und. Das war gar nicht so einfach, geschwind ein Mahl miteinander zu haben. Brauchte viel Vorbereitung. Was für ein Zwang, abgesehen vom Stress. Sein Verhalten, das hat dazu beigetragen, dass sie sich selbst diese Last aufgelegt haben und dachten, oh, dann muss ich das oder muss ich das oder muss ich das. Paulus sieht das, was das mit der Gemeinde gemacht hat, dieses Verhalten. Darum greift er da so ein und sagt, nee. Wir halten fest. Paulus sagt, Petrus, sei ehrlich, gell? Du lebst gar nicht selbst so. Gell? Aber merkst du nicht, dass du durch dein Verhalten die anderen zwingst, so zu leben? Was du ja selbst nicht einmal machst, bringst du die andere in die Not, in die Situation, dass sie es machen müssen. Jetzt geht aber noch ein Schritt weiter. Es ist nicht nur so, dass Petrus das tut, sondern, lest mich mal Vers 15. Es geht Paulus weiter und sagt, wir sind von Natur Juden. Schau, warum redet er von wir? Petrus, du und ich. Und übrigens Barnabas auch. Und übrigens die ganzen Juden hier auch. Wir sind von Natur, das heißt von unserer Herkunft, wir sind Juden. Richtig? Richtig. Petrus ist Jude, ich bin ein Jude. Er redet jetzt von Juden, Christen, Juden. Juden, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Wir sind von Natur Juden. Nicht Sünder aus den Nationen. Das kann aber schnell falsch verstanden werden, gell? Nicht so wie die Sünder da draußen. So meint er es nicht. Er sagt nicht, wir sind Juden, andere sind Sünder. Das ist ein Das ist ein Begriff. Gehen doch, nein. Es ist eine normale, also das war eine Bezeichnung, die ein Jude gebraucht hatte gegenüber einem, der nicht unter dem Gesetz war. Er war ein Sünder. Das heißt, wenn die Nationen, die waren deswegen Sünder, weil sie das Gesetz nicht hatten. Und sie hatten keine Maßstäbe, sie wussten nicht, was bedeutet, nicht zu sündigen, sie wussten nicht, was bedeutet, rein vor Gott zu leben. Sie kannten das Gesetz nicht, sie hatten das Gesetz nicht. Also waren sie ich habe das Wort auf meinem Mund, aber ich zu Hause nachher im Bett ding und dann rufe ich euch an. Nicht solche blöden Witze machen, weil dann. Sie hatten das Gesetz nicht, sie lebten nicht in der Sünde und darum, die lebten nicht nach dem Gesetz, sie lebten in Sünde und darum war ein Synonym für Nation, für die Heiden war Sünder. Ja? Versteht ihr das soweit? So, wenn Paulus sagt, und jetzt, wir sind Juden, die sind keine Juden. Wir haben das Gesetz, sie haben nicht einmal das Gesetz. Aber wir hatten sogar das Gesetz, oder? Ja, wir hatten. Wir sind nicht so wie sie. Warum? Wir hatten Maßstäbe, die uns sagen, was Sünde bedeutet und Sünde nicht bedeutet. Wir hatten das. Wie viel hat das uns gebracht? Das ist die Frage. Wir als Juden, gell? Wir wussten, was Gott für Gott heilig ist. Gell? Ja, wussten die Heiden, was heilig ist? Nö. Wussten wir, was Sünde ist? Ja. Wussten die Heiden, was Sünde ist? Nee. Und haben wir dann keine Sünde getan? Wir waren nicht so wie die Sünder, weil die natürlich haben sie Sünde getan, aber weil wir das Gesetz hatten, haben wir nie gesündigt. Richtig? Nicht richtig. Egal, wir sind Juden. Richtig? Lest mal mit mir, Vers 16. Also, da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Christus Jesus, haben auch wir an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus Jesus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerettet wird. Vers 17. Wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu zu werden suchen, als Sünder befunden werden. Paulus sagt, schaut mal, wir sind Juden, wir kennen das Gesetz. Wie viel hat es uns gebracht? Hat es uns von Sünde bewahrt? Hat es uns geholfen, nicht zu sündigen? Und wieso zwingst, also wir haben es nicht hingekriegt. Darum sind wir doch an den Glauben zu Jesus Christus gekommen. Darum haben wir doch Jesus Christus gebraucht. Darum ist er doch in diese Welt gekommen. Darum ist er für uns gestorben. Darum hat er doch das Gesetz erfüllt und. Er entfaltet es in den Versen und macht deutlich, was das alles bedeutet. Aber erstmal, er sagt, schaut mal, wir hatten das Gesetz und das hat uns nicht reingemacht. Im Gegenteil, wir sind Sünder. Wir wurden als Sünder befunden. Darum brauchen wir doch Jesus. Wenn wir nicht als Sünder befunden werden, brauchen wir dann einen Jesus? Natürlich nicht. Wenn das Gesetz dich reinmachen kann durch das Halten, braucht man einen Jesus? Natürlich nicht. Jetzt ist aber Jesus gekommen. Warum? Weil durch das Gesetz Jude, selbst du, Petrus, keiner kann gerecht werden. Wieso glaubst du, dass das Gesetz trotzdem eine Rolle spielt in unserem Glauben? Dass man es trotzdem braucht? Wenn du behauptest, man muss es wieder halten, weißt du, was du sagst? Wir brauchen keinen Christus. Dann machen wir die Gnade ungültig. Dann brauchst du keine Gnade. Dann brauchst du kein Erlösungswerk. Wenn das Gesetz doch eine Rolle bei der Erlösung spielen sollte. Versteht ihr, wie gefährlich das ist, wenn man in das Evangelium anfängt, das Gesetz wieder auf irgendeine Weise, wie auch immer, und selbst wenn man sagt, nur Moralgesetz, zu integrieren, dann macht man was? Die Gnade und das Erlösungswerk Jesu Christi ungültig, nutzlos. Das ist absolut gefährlich. Das ist kein gerader Weg der Wahrheit. Und das muss man nicht mal behaupten. Das muss man leben. Wisst ihr, wie viel das so leben? Sie behaupten, Jesus allein die Gnade genügt. Behaupten sie. Wir werden gerettet aus Glauben. Millionen von Millionen geben sie dieses Zeugnis ab. Und dann schau, wie sie leben. Und in ihrem Leben aber da absondern, das halten, das nicht halten, da machen, da nicht machen. Permanent so. Das eine behaupten, aber im Leben, ich konkretisiere das. Christen behaupten, wir werden gerettet allein aus Glauben und nicht aus Werken, allein aus Gnade in Christus Jesus. Sagen Sie, dass Sie das glauben. Und dann kommen Sie zu mir als Beispiel und sagen, ich weiß, ich habe keine Heilsgewissheit. Warum nicht? Ja, weil ich das getan habe oder weil ich das tue oder weil ich das nicht tue. Weil ich das nicht bin und das nicht bin. Stattdessen bin ich das und das. Ich habe Angst, ich werde nicht gerettet. Sie bekennen, ja, ich glaube an Jesus, aber sie schauen ihre Werke an und sagen, die genügen nicht. Also haben sie Zweifel, ob sie gerettet werden. Sie bekennen das eine, aber ihr Wandel ist auf Werke ausgerichtet, auf die Gesetzeshaltung ausgerichtet, aber ihr Bekenntnis ist auf den Glauben ausgerichtet. Und weil aber von der Kanzel gelehrt wird, dass beides zusammengeht, kommen sie durcheinander und kriegen das nicht zusammen. Ja, wie, ich muss doch das Moralgesetz halten, aber doch allein aus Glauben. Und das Fleisch sagt, natürlich musst du was tun. Natürlich musst du was tun. Wie, allein aus Glauben? Nein, es muss irgendwas geben, was du tun willst. Ja, stimmt. Ja, was denn? Ich habe keine Ahnung. Ja, es steht doch geschrieben. Ja, mindestens die 10 Gebote. Warum tun sich Menschen, die das Bekenntnis des Glaubens haben, aber so schwer mit der Sicherheit des Heils, weil sie immer noch auf dem Boden des Gesetzes leben. Das ist der Grund. Ich verzeiht mir Ausdruck, weil sie immer noch rumeiern. Zwischen dem Punkt und der Argumentation, der Theologie, dem Standpunkt, um das Evangelium herumeiern. Und nicht allein an dem festhalten, was verkündigt worden ist, wie Christus vor Augen gemalt worden ist. Was Paulus sagt, nochmal, er sagt, wir wissen. Liebe Geschwister, das ist, was wir wissen sollten. Wir wissen. Nicht vermuten. Das ist rechnen. Das war eine meiner ersten Erkenntnisse als Kind des Glaubens. Rechnen ist 1 plus 1 gibt 5. Das wäre meine normale Natur. Ich bin nicht der Stärkste in Mathe. Nein, 1 und 1 ist 2. Ist schon so, oder? Ein Stuhl, noch ein Stuhl, das sind 2 Stühle. Da kann jemand kommen und sagen, nein, das sind 3. Ich sage, nein, das sind 2. 1 plus 1 ist 2, oder? Ich rede jetzt nicht so viel, sonst... ich kann es nicht mehr aussprechen. Es ist nicht relativ, es ist nicht subjektiv, es ist absolut so, es ist so. Das ist Wissen. Ich weiß, 1 und 1 ist 2. Ich muss nicht vermuten, ich muss nicht spekulieren, ich muss nicht raten, ich weiß es. Paulus sagt, wir wissen etwas. Das ist eine mathematische Rechnung. Das hat was mit Logik zu tun sogar. Ich weiß es. Das ist das. Wir wissen. Was wissen wir? Wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird. Das wissen wir. Das muss man nicht... Ja, ist es wirklich so, Jan? Das wissen wir. Das muss ein Christ wissen. Absolut klar sein in diesen Dingen. Wie 1 und 1. Es ist, da besteht kein Zweifel. Wir wissen nicht aus Gesetzeswerken. Was sind Gesetzeswerke? Werke des Gesetzes, oder? Welches Gesetzes? Mose. Ja, welche und welche nicht? Ja, ein paar von ihnen werden wir nicht gerechtfertigt. Steht Paulus, wir wissen, dass wir nicht durch die Gesetzeswerke der ritualen Gesetze, der Zeremonialgesetze, aber in Klammer Moralgesetz ist, sind wir noch verpflichtet. Es ist doch offensichtlich, ihr sagt, hier geht es auch nicht. Wir wissen, dass wir nicht so leben sollen wie die Pharisäer und Schriftgelehrten nach den Traditionen, nach ihrer Auslegung des Gesetzes. Hier redet Paulus nicht über das, was die Pharisäer daraus gemacht haben und dass das falsch war, dass sie das Gesetz verdreht haben. Er redet und sagt, wir wissen, dass wir nicht aus Gesetzeswerken, das heißt, die Werke, die das Gesetz fordert, was fordert das Gesetz? Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, oder? Das fordert das Gesetz. Wir wissen, dass wir so vor Gott nicht gerechtfertigt werden. Das wissen wir. Was ist Rechtfertigung? Ein juristischer Begriff. Schaut mal, wenn der Richter zu dir sagt, du bist schuldig, bist du dann schuldig? Dann hast du die Konsequenzen, oder? Wenn jemand sagt, du bist schuldig, dann musst du die Konsequenzen tragen, die Strafe. Wenn jemand sagt, du bist gerechtfertigt, was bedeutet das? Du bist nicht schuldig. Das ist gerechtfertigt, du bist nicht schuldig. Denn wenn du schuldig bist, musst du Strafe. Wenn es gesagt, du bist rechtfertigt, es gibt einen Prozess und dann sagt man, du bist gerecht, gerechtfertigt. Man hat dich gerechtfertigt, man hat dich verteidigt, man hat dir Recht zugesprochen. Du bist nicht verurteilt, du bist nicht schuldig. Gewaltig, oder? Wie kann ich vor Gott als nicht schuldig dastehen? Wie kann ich vor Gott kommen und Gott sagt, gerecht bist du? Allein der Gedanke ist schon Wahnsinn, oder? Jetzt guckst du dich und sagst, gar nicht. Ja, was muss ich alles tun? Was muss ich tun? Und ja, welches Gesetz? Ja, wenn du glaubst, dass du selbst durch das Gesetz, das Gott dargelegt hat, sagt, das ist die Rechtfertigung. Und wenn du glaubst, dass du dadurch vor Gott als gerecht gesprochen wirst, du wirst nur als schuldig. Hast du eins gebrochen, hast du alle gebrochen. Dann bist du schuldig, Sünder. Wie wird man vor Gott gerecht gesprochen? Allein aus Glauben an Jesus Christus. Dieser Glaube taucht in einem Vers, Paulus dreht sich, darf ich noch kurz das zu Ende machen? Er dreht sich immer hin und her, er sagt, so gut, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, um meine Person geht es hier, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt sind. Merkt ihr, er sagt immer permanent das Gleiche. Er sagt dreimal Glauben, er sagt dreimal Jesus Christus. Wir verstehen, warum dreimal? Das ist der göttliche Wille. Wie wird man gerechtfertigt? Allein aus Glauben. Jetzt guckt mal, jetzt eine Frage und damit lasse ich euch damit. Was war die Situation in Antiochia? Stand in im Diskurs die Frage, wie man gerettet wird? Hat Petrus an der Rettung gezweifelt? Haben die Juden an der Rettung gezweifelt in Jesus Christus? War das überhaupt das Thema, wie man gerechtfertigt wird? Nein. Was war das Thema? Wie lebe ich rein? Oder? Das ist das Thema. Tischgemeinschaft ja oder nein? Das ist das Thema. Wieso redet Paulus über Rechtfertigung? Weil das eins ist. Man sagt, ja, wir sind rechtfertigt aus Glauben, aber wir müssen jetzt uns anstrengen durch unsere Werke. Rechtfertigung ist nicht nur meine Bekehrung und mein Freispruch von der Sünde in Jesus Christus. Rechtfertigung ist mein ganzes Leben, wie ich miteinander lebe, was ich tue, nicht tue. Denn jeden Tag würde ich als Sünder befunden werden und nicht gerechtfertigt sein, wenn ich nicht allein auf Jesus hoffen würde. Wenn ich nur ein Stückchen auf das Gesetz setzen würde, würde ich jeden Tag verurteilt werden und nicht gerechtfertigt sein. Da müsste ich auch jeden Tag Angst haben, dass Jesus kommt. Ich habe mich zu dir bekehrt, aber heute habe ich gesündigt. Hoffentlich kommt er nicht heute, hoffentlich morgen. Vielleicht schaffe ich es morgen. Wenn ich aber weiß, dass mein Leben eine Rechtfertigung in Jesu ist, nicht nur meine Bekehrung, mein Leben, dass das nichts mit Gesetz zu tun hat, allein aus Glauben, dann kann Jesus jederzeit kommen. Denn ich bin jederzeit gerechtfertigt in ihm. Wie? Aus Glauben. Allein aus Glauben. Das erste Wenn ist also, wann stehen wir ins Angesicht, widerstehen und wenn wir erkennen, dass man anfängt, einen Zwang aufzulegen und das sei es nur durch ein Verhalten, dass man den Eindruck hat, okay, ich muss bestimmte Dinge tun. In der Gemeinde muss ich mich bestimmt kleiden, ich muss bestimmte Dinge tun, ich muss bestimmt mich anziehen, ich muss bestimmte Sachen sagen, nicht sagen, sonst geht man verloren. Und man muss das nicht mal sagen, man muss sich nur so verhalten. Da gehe ich nicht mal hin, weil da ziehen sie so komische Sachen an. Da gehe ich nicht mal hin, da spielen sie so komische Instrumente. Da gehe ich nicht mal hin, da schneiden sich nicht die Haare. Da gehe ich nicht hin, da schminken sie sich. Merkt ihr, wie das auf einmal Gemeinschaft trennt, weil man das aber als Maßstab für Gerechtigkeit sieht. Die können ja nicht wiedergeboren sein, wenn sie so etwas tun. Was machen wir dann? Widerstehen. Das ist nicht der gerade Weg der Wahrheit. Noch einiges haben wir anzuschauen. Die nächsten zwei Vans kommen noch. Und die haben es in sich, das sind jetzt meine Lieblingsverse, aber die muss ich dann auf nächsten Mittwoch euch vertrösten. Das habe ich schon letztes Mal gesagt, gell? Aber das ist so, das läuft so auf den Höhepunkt. Und diese Verse sind so, so, so tief und so herrlich. Nächsten Mittwoch, ich möchte beten. Jesus Christus, bewahre das Evangelium in unseren Herzen, in unserem Denken. Ermale immer wieder aufs Neue dich, uns selbst und das Erlösungswerk. Und ich bitte dich darum, lass es in unserem Leben als eine Kraft und Konsequenz sein. Gib uns alle Weisheit und Einsicht in geistlicher Erkenntnis, dass wir würdig dem Evangelium wandeln. Das ist mein Gebet für mich und für meine lieben Geschwister, Jesus. In deinem Namen bete ich das. Amen. Kommt gut nach Hause.